Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Es ist wieder Nordderby-Zeit in der Bundesliga und ein Derby auf Augenhöhe. Jetzt würde ich mich sehr gern mit unserem heutigen Gast in Millantalk auch auf Augenhöhe begegnen. Das Problem ist, ich sehe gar keine Augen. Ich blicke in einen schwarzen Bildschirm, da die Kamera beim Kollegen ausgefallen ist. Ich glaube aber, das Spiel morgen wird nicht ausfallen und es wird auch ein spannendes Spiel werden zwischen Werder Bremen und FC St. Pauli. Und deswegen möchten wir trotz der Bildprobleme, was für einen Podcast auch absolut relevant ist, heute ein kurzes Gespräch führen. Zu Gast ist im Abendblatt St. Pauli Podcast jemand, der mal Praktikant beim Abendblatt war und der es weit gebracht hat von dahin, nämlich in die Deichstube, Bjarne Vogt. Hallo Bjarne.
Grüße dich, mein Lieber. Grüße dich. Ja, die Technik streikt. Das tut mir total leid. Ich würde dir auch sehr gerne in die Augen schauen. Also ich kann dir in die Augen schauen und ich würde dir gerne Meinung präsentieren. Aber wie du es gesagt hast, zum Glück ist es ja wichtiger, dass wir uns beide hören können.
Ja, genau. Aber das ist jetzt halt, ist kein Omen irgendwie, wie es bei Werner morgen läuft. Und das ist auch die jetzt nicht funktioniert.
Ich will es nicht hoffen zumindest. Also es soll am Ende nicht an mir scheitern. Also nicht, dass man das irgendwie noch zurückverfolgt und sagt, ja, aber da hat es schon angefangen mit der Technik, dass es nicht gut, dass es nicht gut geklappt hat. Ich würde aber davon nicht ausgehen, dass das irgendwie zusammen ist.
Okay, das haben wir jetzt hier offiziell an dir wird es nicht liegen. Bjarne, ich fange das mal mit einer ganz kurzen Frage an. Ist Horst Steffen wirklich so nett?
Also er ist sogar mehr als nett, würde ich sogar sagen. Wirklich ein sehr, sehr höflicher Mann, muss ich wirklich sagen. Trotzdem sehr autoritär auch. Also er kann auch wirklich, wenn er auf dem Platz eine sehr klare Handschrift haben, sehr, sehr klar in seinen Anweisungen, auch neben dem Platz, aber er ist super höflich, sehr aufmerksam, sehr respektvoll. Also diese klassischen Sachen, ich weiß, dass damals bei St. Pauli das auch mal so war, aber wenn man reinkommt in die Pressekonferenz und jedem zum Beispiel so die Hand gibt, ne? So, das finde ich so gut. In Bremen ist jetzt auch nicht der Pressesaal, ist auch nicht 50 Leute, die da sitzen. Das ist so ein Genau, sind so Kleinigkeiten, jedem begrüßen, immer wieder Hallo sagen, immer wieder freundlich sein, wo ich sage, das ist ein netter Mann.
Ja. Kann ich bestätigen, wir hatten ihn auch mal hier im Podcast tatsächlich, als St. Pauli in Elversberg gespielt hat, und fand ihn überaus sympathisch. Aber ich glaube, das ist die Meinung, die wirklich in dem Fall mal alle universell haben.
Ja, auch hundertprozentig. Also das war ja auch einer der Gründe, warum man hier überhaupt eingestellt wurde, weil er eben so ein unglaublich...
Ist das eine Voraussetzung in Bremen, 400 zu werden, nett sein?
Nee, das würde ich so nicht sagen, aber es ist natürlich schon, Werder ist ja auch ein spezieller Verein, wo es halt, ne, auch diese Werder-Familie und auch eine gewisse Art von ja, respektvoller Umgang untereinander und auch der Trainer eine gewisse Art ausstrahlen muss. Wie gesagt, Ole Werner hatte ja auch, er war ein anderer Typ, aber auch er, würde ich ja behaupten, das ist ein sehr respektvoller Typ, der auch hier mit den Medien sehr gut umgegangen ist, sehr gut damit klargekommen ist. Das war zum Beispiel unter Markus Anfang ganz anders davor. Das Ergebnis ist tatsächlich allen bekannt. Also es lag nicht nur daran, weil er vielleicht nicht so nett war, sondern es waren natürlich auch andere Gründe. Aber es ist auf jeden Fall ein ausschlaggebendes Kriterium gewesen, dass man in der Branche selbst kaum jemanden gefunden hat, der über Horst Steffen irgendwas Negatives zu sagen hat.
Ist tatsächlich auch so, habe ich den Eindruck, dass es einer, der passt zu Werder in jedem Fall. Es war ja eigentlich nur eine kurze Frage. Daher, bevor wir nochmal auf Horst Steffen zurückkommen, die zweite kurze Frage. Ist Victor Boniface wirklich so verrückt, wie er scheint? Im positiven Sinne.
Ja, schon. Also das, was jetzt die ersten Monat los war rund um ihn, also das erlebt man natürlich im beschaulichen Bremen auch relativ selten. Also dass man an dem Tag, wo wir, ich war schon am Flughafen, weil wir dachten, die Info zu bekommen, dass er vielleicht an dem Tag noch eingeflogen wird. Währenddessen ging er bei Twitch live. Also kann nicht so ganz sein, der Hintergrund sieht nicht nach einem Flugzeug aus. Also da fing es einen schon an und seitdem zieht sich's durch. Natürlich mit seiner Vorstellung auch, die ein bisschen kurios war, wo ihm irgendwie ein Reporter noch Socken angeboten hat und alles. Also irgendwie zieht er vielleicht auch so ein bisschen was Verrücktes an. Ich glaube eigentlich, dass er ein ganz ruhiger Genosse ist, der sehr gerne auch ein bisschen für sich ist. Eigentlich neben dem Fußball gar nicht so der Typ ist, der unglaublich dass die Öffentlichkeit sucht. Der aber auf dem Platz halt sehr gerne verrückte Dinge machen darf, die er fairerweise bisher allerdings in Bremen noch nicht so wirklich gezeigt hat.
So schaut's aus. Victor Boniface, ein ruhiger Typ abseits des Platzes. Wie ruhig ist es denn in Bremen jetzt nach dem Saisonstart, nach den ersten 5 Spielen noch?
Ja, schon noch ruhiger, weil man das halt eben einschätzen kann. Natürlich, das war ein schweres Auftaktprogramm, ja ähnlich wie bei Pauli auch. Ich denke mal, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Das waren natürlich dann teilweise auch ähnliche Gegner dabei. Jetzt in München so eine 0-4-Niederlage. Ja, hast du, glaube ich, auch gesehen, dass es aktuell fast jeden treffen kann, dass du da so mit, das heißt auch mit der Eder kommst, ist ja nicht, aber dass du da halt eben eine deutlichere Niederlage bekommst. Und man weiß halt, dass bei Werder einzuschätzen, dass halt der Kader unvorstellbar spät erst zusammengestellt wurde. Und das halt einer der Hauptgründe ist, eigentlich macht diese Mannschaft gerade wie eine zweite Vorbereitung durch. Und das merkst du, es hat halt in Gladbach schon super schnell sehr, sehr gut funktioniert. Da dachte man sich, hey, man überspringt jetzt vielleicht gerade schon 2-3 Schritte. Fairerweise hat es aber wahrscheinlich auch bisschen mit dem Gegner zu tun gehabt und war halt auch ein Teil der Wahrheit, dass halt kurz danach Sioane entlassen wurde. Und deswegen merkt man das bei Werder schon. Und diese Wochen jetzt angefangen mit Pauli, danach geht's nach Heidenheim, danach kommt Union Berlin. Das sind halt diese berühmt-berüchtigten Gegner auf Augenhöhe, was du vorhin schon angesprochen hast. Danach wird's, wenn da die Punkte nicht kommen sollten, in Bremen definitiv unruhig werden.
Lass uns vielleicht mal dabei bleiben, auf Augenhöhe. Mein Kollege Frederik Kastberg hat in dieser Woche ein Meinungsstück geschrieben, in dem er die These aufgestellt hat, dass St. Pauli sowohl Werder als auch dem HSV langsam den Platz als Nummer 1 im Norden abläuft. Also momentan kann man, glaube ich, immer noch festhalten, es ist Werder aufgrund der Geschichte der vergangenen Jahre. Jetzt hatten wir Martijn Kaas von St. Pauli, der vergangenes Wochenende nach dem Spiel gesagt hat, Bremen ist keine Top-Top-Mannschaft und da ist auf jeden Fall was drin, so nach dem Motto, das müssen wir holen. Alexander Blessin hat gesagt, nach dem Leverkusen-Spiel, dann holen wir uns eben in Bremen die Punkte. Das Selbstbewusstsein ist groß, sicherlich auch aus guten Gründen. Bist du der Meinung, dass St. Pauli auf bestem Wege ist, Werder den Platz an der Nordsonne abzulaufen?
Also erstmal hat man das Selbstbewusstsein aus Hamburg hier in Bremen auch gespürt. Also das kann man schon vernommen. Das dieser Fall gestern auch auf der Pressekonferenz Thema, wo Horst Steffen auch gesagt hat, na gut, die haben ja gegen Leverkusen auch ein sehr gutes Spiel gemacht, also St. Pauli jetzt. Dann kann man auch mit Selbstbewusstsein danach irgendwie sagen, hey, dann holen wir uns einen Punkt der nächste Woche. Aber da hat er halt nicht mit uns, mit dem Gegner gerechnet. Werder sieht sich auch irgendwie ein bisschen auf Augenhöhe mit Pauli und was ich halt ganz spannend finde, weil letztes Jahr, wie du es eben richtig gesagt hast, Werder hat ja die letzten 2 Jahre knapp an Europa gekratzt, einen immer nur einen Punkt, teilweise ein Tor irgendwie verpasst. Da hätte ich es nicht gedacht, dass Pauli irgendwie auf Augenhöhe ist mit Werder, sondern Werder einen Schritt weiter gesehen. Muss aber ehrlich gestehen, die Arbeit, die da aktuell gemacht wird in Hamburg, ist absolut ehrenwert. Der Saisonstart, ich finde es einen sehr attraktiven, sehr sehenswerten Fußball. Ich hätte mir das Nordderby unter anderem angeschaut und jetzt auch das Spiel gegen Leverkusen, wo man echt sagen muss, da hätten sie niemals verlieren müssen. Ja, also überhaupt gar nicht, sondern eigentlich am Ende an sich selbst irgendwie gescheitert, weil sie da auch 1-2 Geschenke verteilen. Und es ist, ich würde es jetzt immer noch nicht so sehen, weil das zweite Jahr nach dem Aufstieg, glaube ich, zweite Jahr, ne?
Ja.
Also, dass man sich immer noch mal erstmal weiter als St. Pauli etablieren muss, aber sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, sich als richtig guter Bundesligist zu etablieren und dann natürlich auch als Werder-Konkurrenz zu machen, als führender Verein im Norden, definitiv.
Vom großen Ganzen sollte Werder natürlich St. Pauli jetzt noch nicht auf Augenhöhe ansehen, da sind sie einfach noch in vielen Strukturen, auch historisch, jetzt in der jüngeren Historie, einfach dem FC St. Pauli voraus. Es ist aber vielleicht sogar in sportlicher Hinsicht derzeit, wie du auch schon ein bisschen angerissen hast, ein Kompliment, auf Augenhöhe mit St. Pauli zu stehen, da sie eben eine klare Handschrift erkennen lassen, ihre Spielweise. Ist das bei Werder ähnlich, dass man da schon sieht, was Horst Steffen vorhat, oder ist es, weil du eben meintest, jetzt die zweite Saisonvorbereitung immer noch sehr rumpelig?
Es in Phasen zu erkennen. Wie gesagt, das ist eigentlich in jeder Spielphase zu erkennen, dass er auch einen sehr spielerischen Ansatz pflegt, ähnlich wie Pauli auch vorne viel Tempo ja die Mannschaft besitzt, auch eine gewisse Flexibilität, Variabilität, was so die Positionen angeht. Romano spielt, der gar nicht mehr so klassisch wie früher, wie nur noch Zehner ist und im Prinzip auf der Außenposition unterwegs ist. Da erkennt man schon Ansätze. Wie gesagt, so ein Spiel in München, ne, verwischt das halt so ein bisschen manchmal, weil München Bayern ja einfach ganz wenig bietet, überhaupt deine fußballerischen Ansätze zu zeigen. Das Spiel gegen Freiburg war ein Dämpfer davor, weil man sich, wie gesagt, nach Leverkusen, diesem späten unentschiedenen Unterzahl und dann diesen ja vom fulminanten 4-0-Sieg in Gladbach halt einfach weitergesehen hat. Deswegen würde ich sagen, man erkennt es in Ansätzen, aber noch nicht konstant genug über 90 Minuten.
Ist der Fußball, den St. Pauli spielen lässt, problematisch für Werder?
Definitiv, natürlich mit der Geschwindigkeit. Werder ist halt in der letzten Reihe immer mal ein bisschen anfällig, was Geschwindigkeit angeht. Ne, ob es ein Marco Friedl ist, ob es jetzt aktuell ein Karim Koulibaly ist, der neben ihm spielt, sind zwei gute Innenverteidiger, die aber halt eben jetzt nicht 34, 35 km/h laufen. Dementsprechend ist es schon für Werder, beziehungsweise eigentlich finde ich sehr spannend, weil ich war letztes Jahr am Stadion, wo es hier 0-0 ausging, gegen Ende der Saison, wo Pauli das eine halbe Stunde richtig gut gemacht hat in der ersten Halbzeit, die bessere Mannschaft war, und dann aber eigentlich fast nur das Verteidigen angefangen hat. Und das war halt für Werder sehr, sehr schwer, da durchzukommen. Jetzt würde ich es sogar ein bisschen spannender finden, wenn St. Pauli ähnlichen fußballischen Ansatz pflegen sollte und sich nicht nur hinten reinstellt, dann glaube ich, dass es für beide Mannschaften ja interessant werden könnte, weil man eben viel Tempo vorne besitzt. Und ich glaube, das würde Werder entgegenkommen, wenn St. Pauli nicht nur mauern würde.
Das würde uns, glaube ich, einer entgegenkommen, wenn wir ein paar Pure sehen. Das war ja zu Saisonbeginn, hat das gut geklappt bei St. Pauli. Jetzt den vergangenen beiden Spielen ein Tor erzielt, die Chancen gehabt, sicherlich für 5-6 Tore.
Ja.
Hoffen wir, dass es da nicht wieder irgendwie in die Richtung geht. Glaube ich allerdings nicht. Ich finde schon, dass die Mannschaft qualitativ da einen Schritt zugelegt hat und auch in der Lage sein sollte, da jetzt auch weiter Tore zu schießen. Ich glaube, bei St. Pauli ist es eher so, dass sie erstmal wieder auf diese defensive Stabilität zurückkommen wollen, die sie von der Saison ausgezeichnet hat.
Aber wie glaubst du denn, wie sie hier auftreten werden an dieser Stelle?
Ich glaube, dass sie genauso auftreten werden, also dass sie keinen Unterschied machen zwischen Heimspiel, Auswärtsspiel und Gegner. Wenn man gesehen hat, wie sie beim HSV in einem Auswärtsspiel aufgetreten sind, wie sie gegen Leverkusen gespielt haben, also eine Champions-League-Mannschaft, wie sie phasenweise das gegen Dortmund gemacht haben, dann in der zweiten Halbzeit, als sie mussten, auch gegen Stuttgart, habe ich nicht das Gefühl, dass sie sich jetzt plötzlich hinten reinstellen werden. Es sei denn, Lessin möchte jetzt so eine Art, gar nicht Paradigmenwechsel, aber möchte den Fokus wieder etwas stärker auf die defensive Stabilität legen und sagen, wir versuchen es nicht zu extrem, sondern schauen erstmal, dass wir hinten sicher stehen. Andererseits, jetzt gerade das Leverkusen-Spiel war mit der Art und Weise, wie sie nun mal spielen, so gut. Also von 10 Spielen bei allem Respekt für Leverkusen gewinnst du 5-mal, wenn du das Spiel so spielst. Und dann sollte es in Bremen damit genauso funktionieren. Also ich erwarte jetzt nicht, dass es große Änderungen geben wird in der Spielweise.
Aber wie erklärst du dir das? Also ich finde das schon bemerkenswert, wir haben das ja vorhin beim Thema Augenhöhe auch schon gesagt, und diesen fußballerischen Ansatz, finde ich, ist nur ein weiteres Indiz dafür, wie die Selbstbewusstsein entwickelt, dass diese Mannschaft hat und das auch irgendwie Blessin ausstrahlt. Also wo kommt denn trotzdem, ist dieser nochmal das zweite Jahr nach einem Aufstieg, dieses schon, wie ich denn finde, sehr bemerkenswerte Selbstbewusstsein irgendwie her, von dem Verein, von der fußballerischen Ansatz her?
Also vom Verein her und auch Blessin selbst, manchmal merkt man, dass sie versuchen, das Ganze wieder einzufangen und sagen, alles sind Punkte für den Klassenerhalt, nichts anderes zählt, das ist das einzige Ziel. Das mag sogar stimmen, wenngleich sicherlich schon die leise Hoffnung ist, eine Platzierungsverbesserung im Vergleich zur Vorsaison hinzulegen, als sie ja 15. geworden sind am Ende. Mhm. Wie erklärt man sich das Selbstvertrauen? Was bei Alexander Blessin schon auffällig ist, außer dass er ohnehin ein selbstbewusster Typ ist, dass er es sehr schnell geschafft hat, wirklich eine klare Handschrift erkennen zu lassen. Man sieht, worauf er hinaus will. Das war vergangene Saison jetzt nicht immer, dass sie da super nach vorne mitspielen und das Spiel machen, aber es war eben defensiv schon stabil und man hat auch ansonsten erkannt, worauf er hinaus möchte. Da haben sie nun schon ziemlich deutlich die Spieler eingekauft. Sie haben viel mehr Tempo dazu gewonnen. Sie können die Tiefenläufe, von denen er immer wieder spricht, viel besser starten, haben aber auch dann eine gute Balance drin, dass sie auch mal nicht nur hinter die Kette spielen, die letzte Kette, sondern auch vor die letzte Kette. Da haben sie mit Daniel Sinani jemanden, der da sehr gut die Bälle verteilen kann. Mhm. Haben jetzt auch die Torjäger, die etwas verlässlicher treffen, so mit Martin Kaas jemanden geholt, der auch noch sicherlich eine gute Rolle spielen wird. Und was ich eigentlich schon in den vergangenen 3-4 Jahren erkenne und sehr beeindruckend finde.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Im Training verbessern sich die Spieler ungemein. Also irgendwie hat man es geschafft, da so eine Trainingskultur zu etablieren, dass selbst Akteure, die ewig nicht spielen, wenn sie denn reinkommen, auf Anhieb praktisch Bundesliga-Niveau zeigen. Daniel Sinani ist sicherlich das beste Beispiel, der in der zweiten Liga überhaupt nicht gespielt hat. Und David Nemeth, der jetzt verletzt ausfällt, der auch lange Zeit raus war, dann aufgrund von Verletzungen rein muss und so spielt, als sei er seit 10 Jahren in der Bundesliga. Das fällt immer wieder auf. Lars Ritzka, der seit Ewigkeiten dabei ist im Kader, muss jetzt auch spielen, macht das völlig solide, ganz ordentlich. Und eben auch die Stammspieler, die sich verbessern. Nicola Vasil im Tor, der von Zweitliga-Zeiten an der Stammtorhüter war und sich jetzt eigentlich etabliert hat als einer der momentan vielleicht sogar 5 besten Keeper der Liga. Und das alles in allem als Gesamtpaket zeichnet sich sicherlich dann daraus ab, dass sie entsprechend selbstbewusst auch zu dem Spiel nach Bremen fahren.
Ja, wie gesagt, ich finde das sehr spannend, die Entwicklung, die einfach der Verein durchmacht die letzte Zeit. Wie gesagt, besonders fußballerisch, dass in der ersten Saison, dass du da jetzt, wie gesagt, unter anderem ins Weserstadion vielleicht letztes Jahr fährst und dann 60 Minuten die erstmal ein bisschen hinten einstellst, um diesen Punkt mitzunehmen, vollkommen solide, vollkommen in Ordnung. Aber jetzt diese Entwicklung, die man dann nochmal macht, die auch im Kader irgendwie zu spüren ist, wie ich finde, wo man viel mehr Spieler hat, die deutlich variabler in der Offensive einzusetzen sind, die deutlich flexibler irgendwie auch mal Positionen wechseln. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf Spiele am Samstag. Also es wird für Werder eine große Aufgabe werden, wo man eigentlich, wie gesagt, nach diesem Saisonstart mit 4 Punkten, was man ein bisschen auf die Gegner schieben kann, Punkte braucht jetzt. Definitiv zu Hause gegen Pauli brauchst du Punkte und das ist schon ein bisschen Druck drauf und der Gegner ist alles andere als einfach.
Wie schaut man denn von Seiten Werders auf St. Pauli? Gab es da irgendwelche Kommentare seitens Horst Steffen oder Spieler?
Ja, ähnlich wie ich es eben beschrieben habe, dass das ein sehr gefährlicher Gegner ist, aber natürlich ein Gegner, den Werder schlagen kann. Ne? Und wo ist es jetzt diese Entwicklung, der, auch bei Werder der nächste Schritt endlich kommen muss, was ich eben angesprochen habe, dieses Team ist dann jetzt irgendwann einen Monat zusammen. Danach kommt wieder eine Länderspielpause, wo die meisten wieder irgendwo hinfliegen. Ja. Du hast jetzt nicht mehr so viel Zeit. Aber du musst natürlich jetzt langsam anfangen. Du konntest das alles erklären die letzten Wochen. Du hattest ja auch ein großes Verletzungspech in der Vorbereitung. Mitchell Weiser, der mit dem Kreuzband das ausfällt. Ja. Das sind ja alles wirklich prägende Spieler. Jetzt, hey, so, das, ja. Natürlich, genau. Mio Backhaus, dann ist er irgendwie gerade erst ins Tor gekommen. Dann verletzt er sich jetzt die Schulter. Also du hast ja wirklich mit vielen personellen Problemen zu kämpfen, seitdem Horst Steffen da ist. Und dadurch kann sich ja gar nicht so eine richtige Achse entwickeln. Irgendwie muss sie es aber halt, weil wie gesagt, du bist mitten in der Bundesliga-Saison jetzt. Und jetzt kommen eben mit Heidenheim, mit Pauli, mit Union, ich glaube, danach geht's nach Mainz, alles Gegner, wo Werder eben das Gefühl hat, punkten zu können. Beim ganz, ist es ganz klar, in Bremen möchtest du nicht, du warst letzten Jahre 8., 9. Das sind jetzt eine Saison zu haben, wo du am Ende 14., 15. wärst, das wäre eigentlich für die Entwicklung absolut schädlich.
Was wäre ein realistisches Saisonziel für Werder?
das Tabellenmittelfeld schon. Ob es jetzt wirklich nochmal Platz 8 wird, wage ich aktuell zu bezweifeln. Dafür müsste jetzt wirklich diese Kaderweiterung sehr, sehr schnell vonstatten gehen. Aber dass du im gesicherten Tabellenmittelfeld bist, dass du vielleicht sogar ein bisschen mit Blick nach oben was haben kannst, das glaube ich schon, dass das ein realistisches Ziel wäre und dass es eigentlich auch das Ziel des Vereins sein muss. Ja, aber wie gesagt, du hast jetzt zweimal so nah dran gekratzt. Du hast halt einen riesen Umbruch in diesem Sommer, sowohl im Kader als halt auf der Trainerposition. Das darf man halt nicht verkennen. Du hast weiter in Bremen nicht die riesen finanziellen Möglichkeiten. Nicht umsonst sind von den 7 Neuzugängen 6 ausgeliehen. Ja, das ist halt ja auch alles Gründe. Und trotzdem, wäre es fatal, nach außen hin jetzt irgendwie zu sagen, also du hast kein klares Saisonziel benannt. Das ist schon mal das erste Auffällige. Und trotzdem haben wir uns ja auch ein bisschen umgehört. Es ist intern schon das Ziel, besser zu sein als letzte Saison normalerweise. Und das wäre halt dann wieder in die Region über 50 Punkte, Platz 8 um den Dreh.
Ja. Wenn wir schon mal so einen Experten wie dich haben, dann lass uns die Gelegenheit ausnahmsweise mal nutzen, mal richtig in die Tiefe kurz einzusteigen. Vielleicht auch personell. Wie ist die Lage da? Auf welche Spieler geht es besonders zu achten? Also wenn ich jetzt so ein normaler St. Pauli-Fan bin und schaue mir das Spiel vielleicht im Stadion an oder schaue es mir im Fernsehen an, welcher Akteur macht da besonders Spaß und welcher fehlt vielleicht auch und kommt dafür rein?
Also es ist auf jeden Fall so, dass Samuel Mbangula in der Offensive auf dem linken Flügel jemand ist, der natürlich der zweitteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte mit 10 Millionen ja von Juventus Turin gekommen, hat in Gladbach und auch gegen Leverkusen schon seine Klasse unter Beweis gestellt, richtig gute Spiele gemacht, war da danach so ein bisschen angeschlagen, fehlt auch gegen Freiburg, ist jetzt aber wieder da, wird auch spielen und ist schon jemand, der mit seiner Schnelligkeit, mit seinen Dribblings, mit seiner Abschlussstärke, wer da richtig gut tut und schon einer der auffälligsten Spieler sein kann. Romane Schmid und Jens Dave, erzähle ich, glaube ich, nichts Neues, sind zwei Leute im Mittelfeld, die man immer auf dem Radar haben sollte, die einfach eine große Bundesliga-Erfahrung haben, beide gewisse Torgefahr mitbringen. Ich würde gerne, wie gesagt, Victor Boniface dazu zählen, auch wenn er, glaube ich, den meisten noch Pauli-Fans ein Begriff sein sollte. Dass der allerdings schon von Anfang an spielt, würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Dafür hat er aus Leverkusen immer noch zu viele Probleme mitgebracht, war nicht fit, als er hier angekommen ist, wird zwar immer fitter gemacht, hat die letzten Spiele immer so ungefähr eine halbe Stunde gekriegt in der Einwechslung. Aber du merkst, er hat auch diese Woche wieder 2 Tage eine Belastungssteuerung machen müssen, war nicht beim Training dabei. Und das, wie gesagt, das siehst du ihm einfach an. Der bringt unglaubliche Ansätze mit. Nicht umsonst hat er damals die Liga zerschossen vor 2 Jahren. Er ist aber halt einfach noch nicht bei 100%. Und da ist Horst Steffen auch nicht derjenige, der sagt, ach, das ist aber so ein großer Name, dann lasse ich ihn einfach mal spielen, sondern ist er konsequent und sagt, wir bauen ihn weiter auf. Und ich kann das eher mir vorstellen, dass er nach der Länderspielpause 90 Minuten oder zumindest den Startelfplatz bekommt.
Billy, wie locker hast du lange?
Ja, das ist halt jetzt die entscheidende Frage. Also aktuell macht er immer noch einen lockeren Eindruck, weil ich glaube, er selber halt das auch einschätzen kann. Ne, also das hat auch Steffen gestern gesagt, das wäre deutlich schlimmer, wenn der wüsste, er wäre bei 100% und er spielt trotzdem nicht. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Einzige, was gerade beide Seiten noch rettet, dass man es nach außen hin und wie nach innen hin verkaufen kann, hey, du bist ja aber noch gar nicht da, wo wir dich haben wollen, komm erstmal zu dem Punkt und dann spielst du auch. Wenn das aber irgendwann passieren sollte, dann schätze ich ihn schon so ein, dass er jetzt jemand ist, der ist ja auch Social Media auch sehr aktiv, dass er dafür, jeder einen seiner etwas kryptischen Posts mal absetzen könnte. Ja. Ne? Nee, wie gesagt, ja, sag gerne.
Nee, nächster Insight, den ich von einem Werder-Experten und dem Experten wissen möchte. Warum werden bei euch auf den Pressekonferenzen mitunter so abwegige, und ich will es gar nicht wertend gemacht, also ich finde es ja auch ganz, dass mal was anderes reinkommt, aber so seltsame Fragen gestellt, dass Horst Steffen da irgendwie auf Jugendsprache angesprochen wird, dass Boniface da irgendwelche Geschenke kriegen soll oder zum Döneressen eingeladen wird. Wo kommt das her?
Also erstmal bin das nicht ich, das ist ganz wichtig herauszustellen. Das Wichtige ist, wie alle da draußen, jemand denkt, wie nahe ist der da eingeladen in den Podcast. Es ist in Bremen so, in Bremen hat ja eine relativ kleine Medienbubble. So, also jetzt die Deichstube ist natürlich vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen ein Begriff, natürlich irgendwie sehr nah dran am Verein. Wir sind ja unabhängig vom Verein, auch das vielleicht mal für alle wichtig zu betonen, auch wenn wir auch eine Raute sozusagen als Logo haben, gehören wir ja nicht zum Verein selbst, sondern sind ja in der Bremer Weser-Kurier-Gruppe sozusagen, wie einfach die Leute, die dann für Werder berichten. Dann hast du die Bild-Zeitung, hast natürlich Kicker, ganz normal, Sky irgendwie da sind. Du hast hier einen mit Radio Bremen sozusagen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und in Bremen gibt es davon einen Ableger vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das heißt Bremen Next. Das ist so ein Jugendsender, eigentlich hauptsächlich für Musik und für Straßenumfragen auf Instagram und in sozialen Netzwerken da. Die haben, sage ich dir ehrlich, in einem Jahr vielleicht 2 Pressekonferenzen, die sie besuchen. So, die sind so normalerweise nicht ständig Teil dieses Ganzen. Aber wenn sie natürlich etwas Besonderes ist, bei dieser Vorstellung von Horst Steffen zum Beispiel oder Victor Boniface als der größte Name, der hier halt in Bremen aktuell aufgetaucht ist, dann haben die sich auch mal gezeigt. Und ja, wie gesagt, es ist halt ein Sender, der darauf aus ist, ein bisschen zu provozieren, halt provokante Videos zu machen, um halt damit dann am Ende Reichweite zu erlangen. Das ist klar das Schema. Das ist, kann man gut oder verwerflich finden, wie auch immer. Ich bin mir da gar keine Meinung zu erlauben, sondern es ist einfach nur halt deren Herangehensweise. Ja. Und das hat sie nicht sehr bewusst gemacht. Das ist nicht so, dass sie, okay. Das ist bewusst gemacht gewesen. Also, es spricht jetzt sonst in Bremer keiner den Trainer mit Aura Pharma an. Das ist jetzt nicht gar nicht, aber es war natürlich zwei Momente, wie mich haben danach Dutzende Leute angerufen, ehemalige Kollegen auch aus München, alles, die gesagt haben, was ist bei euch da los? Wie gesagt, ja, wie gesagt, das ist halt eben diese Geschichte. Ich glaube, Werder selber, ja, toleriert das bis zu einem gewissen Grad, ne? Wenn man vielleicht so Sachen wie, ja, diese Jugendsprache, das kann man immer noch lustig verkaufen und Horst Steffen hat sie auch sehr lustig angenommen. Ja. Wenn das jetzt aber gang und gäbe wird, dass da irgendwie einem Spieler auf einer Pressekonferenz Socken geschenkt werden, ich glaube, dann ist es irgendwann auch vorbei damit. Aber ich sag mal, wenn du dir am Ende anschaust, wie sehr diese Videos durch die Decke gegangen sind, die haben sie auch offensichtlich auch dich erreicht. Das ist halt die heutige Welt irgendwie der Sportberichterstattung teilweise, ne? So komisch, wie es vielleicht klingt.
Ja, aber da ist die Deichstube doch seriöser, muss ich sagen.
Naja, definitiv. Naja, wie gesagt, keine Sorge. Ich habe noch niemandem da etwas geschenkt oder irgendetwas und spreche hoffentlich auch alle Beteiligten höflich und respektvoll an.
Hier in dem Podcast machst du es zumindest.
Ja, sorry, muss ich ja auch bei dir, ne? Das weißt du vielleicht, du hast es ja vorhin angedeutet, war ja mal Praktikant, auch unter dir. Und durfte da sozusagen meine ersten Schwitzen mitmachen damals. Und von daher schwitze ich schon die ganze Zeit. Bin schon aufgeregt. Also darf nichts Altes sein.
Vielleicht bin ich ja aufgeregt, weil du mittlerweile jetzt so eine Stellung hast und mich links und rechts dreimal überholt hast.
Ja, du. Von irgendwann werde ich dann auch mal im Doppelpass sein. Dann strecke ich weiter.
Ja, spielen wir uns den Hamburg-Bremer-Doppelpass nochmal.
Ja.
Justin Ginma, unser Hamburger, der in Hamburg bei den Top-Vereinen nie eine Rolle gespielt hat, sondern nur beim Eisbüttler TV. Wie macht der sich?
Es ist wie eine Achterbahn so ein bisschen, ne? Also er hat ja vor zwei Saisons seinen Durchbruch gehabt, wo er hier in Bremen echt zum absoluten Unterschiedsspieler mir an der Seite von Marvin Ducksch gereift ist, super Tore erzielt hat, mit seiner Schnelligkeit hat richtig doll geglänzt hat. Er hatte dann in einem vergangenen Jahr eine sehr schwierige Saison, wo er wenig Einsatzzeit hatte, viel Verletzung. Und das merktest du ihm so ein bisschen an. Er hat halt seine große Waffe, diese Schnelligkeit, war halt so ein bisschen, fehlte ihm, ist so ein bisschen abhanden gekommen. Er ist jetzt wieder deutlich näher dran, hat ja auch viele Einsätze gekriegt. Er ist für mich halt nicht so ein alleiniger Stürmer. Also wie gesagt, Werder spielt ja im 4-2-3-1-System und wurde jetzt auch häufiger mal als München unter anderem als alleiniger Stürmer dann aufgestellt. Dafür ist er mir zu wenig robust, jetzt irgendwie lange Bälle oder so zu machen, was ist jetzt nicht unbedingt sein Naturell, sondern ist halt, wie gesagt, jemand, der mit seiner Technik kommt, antritt und dann einen ganz guten Abschluss. Das hat er auch schon in ein, zwei Situationen bewiesen, hat er in Gladbach ein Tor gemacht, in Frankfurt ein Tor gemacht. Also er ist wieder deutlich besser drauf. Er ist allerdings noch kein, für den ich als unangefochtener Stammspieler beschreiben aktuell. Da fehlt ihm noch ein bisschen was, aber er ist, wie gesagt, wieder deutlich näher dran als noch unter Ole Werner.
Was hat's mit dem Bremer Eierlauf aus sich?
Sehr gute Frage. Gestern im Training, da haben wir uns auch alle in die Augen gerieben. Ich habe jetzt auch ein paar Trainingseinheiten in meinem Leben jetzt auch schon verfolgt und das auch noch nie gesehen, dass eine Mannschaft da Eierlauf macht. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass man, du hast mich ja vorhin gefragt, wie groß ist der Druck vielleicht schon rund um Werder und dass man intern das Ganze schon, wie gesagt, einordnen kann, diese alle Sachen, die ich jetzt vorhin erklärt habe. Und eine gewisse Lockerheit einfach versucht, weiter ranzubringen in diesen Kader. So, die sind halt immer noch dabei, sich zu finden, auch eine gewisse Teamchemie aufzubauen. Und das wissen wir beide auch ganz gut. Wie machst du das am einfachsten? Durch Wettbewerbe, durch spaßige Einheiten. Wenn du jetzt nicht am Wochenende irgendwie über Punkte das Ganze bekommst, dann musst du es halt im Training irgendwie schaffen, da so eine Teamchemie zu entwickeln. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das bewusst war, das so einzusetzen, dass du halt eben für eine gewisse lockere Atmosphäre sorgst.
War das so eine Horst-Steffen-Idee oder kam das?
Kam tatsächlich vom Athletiktrainer. Das habe ich gestern noch erfahren sozusagen. Also das war so ein bisschen, also das darf man ja auch dazu wissen. Horst Steffen ist jemand, der seinen Co-Trainern allgemein unglaublich viel Raum lässt im Training. Ne? Also Rafael Duarte ist sein Co-Trainer, ein sehr junger Mann aus Luxemburg, der in Elversberg schon mit ihm zusammengearbeitet hat, der super präsent ist, sehr, sehr laut, eigentlich alle Übungen strukturiert aufbaut und auch begleitet, kommunikativ. Und Steffen halt jemand ist, der sehr viel sich dann Zeit nimmt, das Ganze zu beobachten, situativ auch mal reinbrüllt, aber eher sich Spieler beiseite nimmt, viele 1-zu-1-Gespräche führt und da halt irgendwie versucht zu verbessern, aber seinem Trainerteam viel Raum gibt im Training, das Ganze eigentlich zu organisieren.
Waren es echte Eier?
Nee, das glaube ich nicht. Also das war war weit aus der Entfernung. Bremen kann man ja nicht ganz nah dran an den, also man steht am Trainingsplatz, so ein Zaun mit einem Gitter dazwischen. Dadurch, dass aber mal eins runtergefallen ist und danach wieder auf den Löffel raufkam, würde ich mal behaupten, das ist dann keine echten Eier.
Naja, einfallsgekochte.
Ja.
Genau. Wenn wir uns in der Rückrunde widersprechen, das Spiel dürfte ja wahrscheinlich irgendwann so im Ende Januar, Anfang Februar sein. Wo stehen beide Vereine dann?
Sehr gute Frage. Ich glaube, dass sie sehr nah beieinander stehen werden in der Tabelle. Das ist schon mein Gefühl, dass sie im Tabellenmittelfeld beide irgendwie hingehören. Ich sehe keinen irgendwie jetzt, dass man groß etwas mit den internationalen Plätzen zu tun hätte. Ich glaube schon, dass das ein bisschen zu früh kommt für St. Pauli, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Und bei Werder sehe ich es aktuell bis dahin auch noch nicht. Dass man eher vielleicht dann in der Rückrunde die Schritte dahin machen könnte. Ich glaube aber, dass auch bei keiner der beiden Vereine großartig was mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. Und deswegen glaube ich, dass das, ja, jetzt haben wir so häufig heute über Augenhöhe gesprochen, dass man auch in der Tabelle zu dem Zeitpunkt relativ nah sieht. Also man braucht kein Fernglas, um sich zu sehen.
Das ist auch was. Morgen im Weserstadion, was können wir von der Stimmung erwarten?
Ja, eine gute. Also dafür ist ja auch, sind ja auch beide Vereine von der Fanfreundschaft her, ne, einfach auch nah beieinander. Das war im letzten Jahr, beziehungsweise im April war das Spiel auch schon zu merken, ist eine super Stimmung immer eigentlich, wenn St. Pauli kommt, freut man sich in Bremen auch drauf. Also es ist keine Art von Rivalität oder zumindest spürt man es in Bremen nicht so. Ich weiß nicht, kannst du ja gleich sagen, ob es in Hamburg irgendwie anders gesehen wird. Aber im Gegenteil eigentlich, ich glaube, es werden aus Hamburg wieder sehr, sehr viele Leute mitkommen. Und Samstags 15:30 soll es zwar ein bisschen stürmisch werden, passt aber irgendwie auch ganz gut an das Wetter. Aber an sich sonst trotzdem Samstags 15:30 im Weserstadion. Ich weiß nicht, wie häufig du schon das Vergnügen hattest. In Bremen eigentlich ist immer eine sehr, sehr gute Stimmung, zumindest zu Beginn des Spiels. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es morgen sehr stimmungsvoll werden. Weil es halt eben auch um viel geht, muss man fairerweise sagen, für Werder geht es darum, so ein bisschen Saisonstart 2.0 einzuleiten. Und da muss halt morgen mit anfangen.
Ja, ich war ein paar Mal schon im Weserstadion, fand das immer sehr angenehm, fand es aber auch immer extrem kalt.
Nimm eine zweite dicke Jacke mit morgen, wenn du da auf der Pressetribüne sitzt. Also wie gesagt, soll ein bisschen stürmisch werden und hier ist ja jetzt nicht überdachter Stadion, dementsprechend könnt's auch mal reinwählen.
Wir werden das sehen. Nein, damit fanseitig glaube ich auch, das ist eine, wenn man es überhaupt als Realität bezeichnen möchte, eine sehr gesunde und sehr faire Rivalität. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen, das ist jetzt kein St. Pauli-Hansa-Rostock-Vergleich.
Nein, umgeht kein Fall.
Nein, das wird schon passen. Bjarne, zu guter Letzt, außer du hast noch was hinzuzufügen, was ist dein Tipp für morgen?
Dachte ich mir schon, dass du mich das fragst. Ja, muss ich natürlich jetzt 2-1 für Werder sagen. Ich hoffe, man verzeiht es mir hier im Podcast.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, wie gesagt, dass Werder morgen mit trotzdem breiter Brust aufstellen wird, weil es ein Heimspiel ist und weil diese Mannschaft an sich jetzt wieder personell deutlich gestärkter daherkommt. Mit Stay und Konsorten sind viele Leute, die länger verletzt waren, wieder zurück. Marco Friedl ist wieder da. Ich glaube, es wird dieser Mannschaft gut tun und deswegen wird Werder morgen alles auf Sieg setzen. Aber es wird ein sehr, 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 sehr enges Spiel zu 100%. Was sagst du, Ben?
1-1, sage ich.
Also ich glaube, irgendwie, es wird einfach ein sehr enges Spiel werden und die Kleinigkeiten morgen entscheiden. Und wenn es wieder so sein sollte wie gegen Leverkusen, dass vielleicht Pauli einen Fehler mehr macht, sehe ich schon die Chance morgen bei Werder, aber wie gesagt, absolut ein Duell von zwei Mannschaften, die ähnlich stark sind.
Hervorragend, dann freuen wir uns drauf. Ich freue mich, dass ich mit dir sprechen konnte, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür, auch am Tag der Deutschen Einheit da zu arbeiten.
Ja, dann weiß ich das zu schätzen. Danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gern und wir sehen und hören uns bald. Die Millantalk-Hörer, wir hören uns in der kommenden Woche eventuell. Da ist nämlich Länderspielpause, ansonsten hören wir uns in der Woche darauf vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim, müsste das sein. Unter Vorbehalt, wenn ich jetzt Unsinn erzähle, dann googeln Sie es selbst nochmal. Bis dahin, einen schönen Tag noch und ein erfolgreiches Wochenende.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.